Die Grenze war, ja, bei meiner Familie, ich hätte halt eine kaufmännische Laufbahn nehmen sollen, heiraten sollen, Kinder kriegen sollen. Und das wäre quasi dieser Rahmen, in dem ich hätte leben sollen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte diesen Rahmen, diese Grenze total durchsprengen.
Herzlich willkommen zum Ikidünya Zwei Welten Deutsch-Türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Tuba. Sie ist Ergotherapeutin, Kräuterfachfrau und Mutter und liebt es, sich handwerklich und kreativ zu betätigen. Sie stellt zum Beispiel selbst Seife und Cremes her und ist gerade dabei, auf dem Gelände ihrer Arbeitsstelle einen Kräutergarten neu zu gestalten. Sie erzählt in dieser Episode, wie ihre Kreativität ihr dabei geholfen hat, ihre Grenzen zu sprengen, warum sie sich erst nach ihrem Auszug von zu Hause frei und wohlgefühlt hat und erst dadurch ihre Identität und zu sich selbst finden konnte. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Tuba.
Hallo Canan.
Dein Name Tuba bedeutet ja unter anderem auch Künstlerin, Schöpferin. Wo in deinem Leben empfindest du dich denn als Schöpferin oder Künstlerin?
Ja, in so vielen Dingen irgendwie. Also ich bin ja vom Beruf Ergotherapeutin und da habe ich eigentlich die ganze Zeit mit schöpferischen Tätigkeiten zu tun. Ich schaue mir den Patienten an und sehe, was er für Schwierigkeiten hat, die er im Alltag bewältigen muss. Und dann schaue ich, wie er durch Handwerkstechniken oder durch andere Tätigkeiten, durch kreative Tätigkeiten wieder seine Selbstständigkeit erlangen kann. Und das verlangt schon viel Kreativität. Aber auch in meinem privaten Leben. Ich habe eine 4,5-jährige Tochter, die verlangt sehr viel von mir. Und dann heißt es, Mama, ich möchte basteln. Mama, ich möchte das und jenes. Und dann von jetzt auf gleich muss ich mir was überlegen und kreativ werden, um meiner Tochter einen schönen Nachmittag zu ermöglichen. Genau. Und das Schöpferische und das Künstlerische, ich glaube, das ist so mein Ding, weil ich glaube, ich habe in meinem Leben immer versucht zu verstehen, wie Dinge funktionieren oder wie ich auch Grenzen austeste. Und ich glaube, Grenzen auszutesten, das ist schon eine kreative und schöpferische Gabe, weil wenn ich überlege, mit meinem Hintergrund als Türkin, die ganzen Regeln und Grenzen, die ich damals erlebt habe, daraus irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, wie ich trotzdem ich sein kann und wie ich mit meinen Gedanken und mit meinen Vorstellungen, wie ich mein Leben mir wünsche, ja, das auszutesten, das hat einfach, das zeugt von einer gewissen schöpferischen Tätigkeit, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, als kleines Kind, da wurde ich zum Kindergeburtstag eingeladen und dann gab's halt Pizza mit Salami und ich wusste, dass es verboten ist und ich habe es aber trotzdem ausgetestet, weil da ist halt dann wieder die Grenzerfahrung und das Kreative. Ja, ich möchte wissen, wie das ist. Ich möchte verstehen, warum ich gewisse Sachen nicht darf und warum das so schlimm ist, ja. Und ich habe es dann probiert und ich habe dann in dem ersten Moment gedacht, boah, also wenn ich jetzt Schweinefleisch esse, dann wird irgendwas mit mir passieren oder irgendwas wird jetzt anders mit mir. Und es war eben nicht so, ja. Und dann dachte ich so, ja, tolle Erfahrung, ja, okay, wenn ich Schweinefleisch esse, passiert erstmal nichts mit mir. Mir wurde ja immer wieder gesagt, du darfst es nicht, ja. Und das war für mich eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, ich kann die Grenzen austesten, ich kann gucken, was ich machen kann und was nicht. Und ich glaube, dahin habe ich halt mein Leben eigentlich auch so ein bisschen immer wieder ja, ausgetestet.
Also für dich bedeutet dieser künstlerische, schöpferische Aspekt auch, ja, dieses Grenzen auszuloten und Neues auszuprobieren?
Ja, genau. Also das steht auch für mich, weil ich habe in meinem Leben eigentlich nie aufgehört, Dinge auszuprobieren. Also ich bin ja immer, also ich bin jetzt 38 und ich bin jetzt dabei, ich habe eine Ausbildung als Kräuterfachfrau beendet und bin jetzt schon wieder dabei, eine Ausbildung als Aromaberater nach Primavera zu machen. Und das sind so Sachen, die mich interessieren. Also ich bin eigentlich wissbegierig und wissensdurstig. Ich merke richtig, dass ich alle Dinge, die ich so, die mich interessieren, die möchte ich auch gleich probieren.
Woher kommt denn deine Liebe für das künstlerisch-kreative und auch dein handwerkliches Geschick? Du stellst Seife her, das ist ja nicht das Einzige, du nähst auch gerne und so weiter. Also du machst ganz viel und woher kommt diese Liebe?
Ja, ich glaube ganz stark, also das Kreative kommt ganz stark von meiner Mama. Ich kann mich erinnern, dass sie mit mir, da war ich 11, dass sie mit mir zum Beispiel eine Borte für das Handtuch gehäkelt hat, ja. Oder dass sie mir das Backen und das Kochen beigebracht hat, Börek, ja, oder Sarma, ja, da musste ich immer dabei sein. Ich war zum Beispiel auch diejenige, die immer den Teig geknetet hat und die Tanten immer gesagt haben, Tuba, du knetest den Teig so gut. Und dann war ich immer diejenige, die den Teig geknetet hat oder halt auch bei anderen Tätigkeiten, ja. Ich weiß, dass ich die Einzige in der Familie war, die mit dem Faden die Augenbrauen in den Damen Bart wegmachen konnte. Und dann kamen natürlich die ganzen Tanten, Tuba, heute ist wieder der Tag, kannst du bitte und so. Ich so, klar habe ich das gemacht und manchmal hat es mich auch tierisch genervt, aber dadurch habe ich halt die Fingerfertigkeit trainieren können und ich glaube, das habe ich meiner Mama zu verdanken und das Handwerkliche halt mein Papa. Also ich glaube, mein Papa, der ist so ein Allrounder, obwohl er keine, also mehrere Ausbildungen gemacht hat, aber der kann so viel, das ist der Wahnsinn. Wenn ich sage, Papa, guck mal, hier, der Boden muss gefliest werden oder sonst was, das macht der. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wir sind in so Häuser oder in so Wohnungen eingezogen, da sah es aus und mein Vater, der hat mit einem Schlag das innerhalb von ein paar Wochen schön gerichtet, wie meine Mama das haben wollte, neues Waschbecken, Einbauküche und hier und da. Und ich fand das richtig toll, wie er das so macht und ich wollte immer helfen, aber er hat mich nie gelassen und das fand ich echt schade. Aber ich konnte während meiner Ausbildung als Ergotherapeutin dann diese angestaute Lust, etwas Handwerkliches zu tun, dann richtig ausleben.
Ja. Ja, wo wir jetzt schon bei deiner Familie sind, wo beginnt denn eigentlich die Geschichte deiner Familie in Deutschland?
Also ich hole mal ein bisschen aus. Mein Opa, der ist ja als erster von unserer Familie nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter. Und es war auch ein Zufall, dass er nach Deutschland gekommen ist. Er war im Militärdienst in der Türkei, in Istanbul, und hat da jemanden kennengelernt. Der hieß Jakob. Der hat sich wohl richtig gut mit meinem Opa verstanden und meinte so, ja, was machst du eigentlich, wenn du wieder zurückkehrst nach dem Militärdienst? Und mein Opa hätte wohl gesagt, ja, ich habe eine Frau und 4 Kinder und ja, ich habe halt einen Acker und ich habe Vieh und wenn ich wieder zurückgehe, dann werde ich da weitermachen. Und der aber, der hat meinem Opa geholfen, weil sein Vater bei dem Amt für diese Gastarbeitervermittlungen zuständig war. Und der hat das quasi so organisiert mit seinem Vater zusammen, dass mein Opa, weil ich glaube, mein Opa, der hätte das ja auch so alleine nie geschafft, dass er einen Antrag stellt, ja, dass er da nach Europa kann. Und die haben das für ihn gemacht und der war als erster dann im Ausland. Der war zuerst in Österreich, das heißt Biberbach, glaube ich, war an der Grenze zu Deutschland, gar nicht mal so weit. Und da hat er dann neue Leute kennengelernt und mit denen ist er dann nach Rottweil gegangen. Und Rottweil, Schwäbische Alb, das ist ja bekannt für Textil und da hat er sich dann niedergelassen. Hat dann ein paar Jahre später die Familie dazu geholt, meine Oma, die 4 Kinder, also 3 Jungs und ein Mädel. Ja? Und die haben dann da gewohnt und mein Papa war, glaube ich, erst 7, als er ankam in Deutschland. War dann bis 13 in der Schule und mein Opa, der war sehr tüchtig und sehr fleißig. Also der hat geschafft, ich sag mal, wie ein Ochs. Ich glaube, dem war das dann auch irgendwann zu viel, weil er halt dann wirklich auch zum Teil ein bisschen gemein wurde gegenüber den Kindern, weil wenn mein Papa hatte mir mal erzählt, der hatte aus dem Sperrmüll ein Fahrrad geholt und ist damit gefahren und war irgendwie, ja, als kleines Kind, 13, 14-Jähriger, glaube ich. Und mein Opa war so, nee, also das geht ja mal gar nicht, du vergnügst dich hier und ich muss schaffen, und hat dann meinem Papa eigentlich kurz oder knapp dann zur Arbeit geschickt, obwohl er minderjährig war, und hat das irgendwie so hingekriegt, dass er dann halt bei ihm gearbeitet hat. Und das zieht sich eigentlich in allen Brüdern und Geschwistern durch. Also die können arbeiten, das ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie so fleißige und so hartschaffende Menschen gesehen wie meine Onkels und wie meine Tante. Ja, und mein Papa arbeitet immer noch. Eine kurze Zeit war er arbeitslos, weil die Stelle, wo er gearbeitet hat, 30 Jahre lang Insolvenz gegangen ist. Und der hat nie gedacht, ja, ich lege mich jetzt auf die faule Haut oder so. Nee, der hat dann wieder geguckt und gemacht, und dann hat er wieder eine Arbeit gefunden.
In welcher Industrie sind die denn gelandet? Also ist dann dein Opa und dein Vater in der gleichen, haben die in dem gleichen Fabrik gearbeitet oder wo?
Die Fabrik hieß Meyer und Key, die war in Albstadt. Die sind dann halt später nach Albstadt gezogen, und da hat mein Papa mit 15 angefangen zu arbeiten. Und das war ein Rundstrickmaschinenhersteller. Also die haben Rundstrickmaschinen hergestellt. Und da hatte mein Papa, bis die Firma insolvent gegangen ist, gearbeitet. Ja. Wenn man überlegt, eigentlich ist mein Vater schon über diese Zeit, wie dass er arbeiten soll und dann irgendwann Rentner wird, schon drüber hinaus, weil er schon so früh angefangen hat.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja.
Wie war denn deine Kindheit? In Albstadt wahrscheinlich, ne? Du bist dann in Albstadt geboren, ne?
Genau. Ich bin in Albstadt geboren, und ich kann mich erinnern, wir haben in einem Sechs-Partei-Haus gewohnt, also unter Deutschen. Also meine Eltern haben da schon ein bisschen aufgepasst, dass wir nicht nur mit Türken zusammen wohnen. Und das war total witzig, weil unter uns hat ein altes Ehepaar gewohnt. Ich bin mir nicht sicher, wie die zum Nachnamen hießen, aber mein Vater hat die halt immer so begrüßt: Hallo, wie geht's? Und wir Kinder haben halt gedacht, der heißt, wie geht's? Später haben wir dann immer so gesagt, ja, wie geht's, ist jetzt im Garten, da, wie geht's, geht's jetzt einkaufen mit seiner Frau? Also, und meine Mutter und meine Eltern halt auch. Und es war einfach so witzig, ja. Der hieß einfach, wie geht's, Jan? Ja. Und ja, und der war auch wirklich nett. Der hat mich auch zum Teil in seinen Strebergarten mitgenommen und gezeigt, was es da für Pflänzchen gibt. Und dann hatten wir nochmal einen anderen Nachbarn, der hieß Herr Tomczak, und der war Sportlehrer. Und der hat mich und meinen Bruder ganz stark dafür begeistert, dass wir einmal Sport machen und uns für Briefmarken und für Münzen interessieren. Und das hat uns bis jetzt immer noch ganz stark gefesselt, diese Leidenschaft. Wir haben uns echt jahrelang damit beschäftigt, und ich glaube, das hat uns auch dazu gebracht, dass wir auch immer mehr Hobbys hatten im Laufe unseres Lebens. Und genau, natürlich waren auch da, wo wir gewohnt haben, im nächsten Haus dann auch wieder Kinder mit Migrationshintergrund. Aber das Coole war halt, wir waren in so einem Viertel, da waren viele Kinder, und wir tagsüber waren wir den ganzen Tag draußen, haben alles Mögliche gespielt und alles Mögliche gemacht, und das hat einfach so Spaß gemacht. Und wir sind erst halt nach Hause gegangen, als es dann wirklich gedämmert hat. Und so an sich hatte ich eine schöne Kindheit. Nur die Jugend war dann ein bisschen schwieriger, als ich dann quasi zur Frau wurde. Ja, das war ein sehr schwieriger Prozess für meine Eltern und auch für mich.
In diesem Zusammenhang hast du ja auch mal erzählt, deine Mutter hat dich als Paradiesvogel bezeichnet. Wie hat sie das eigentlich gemeint? Und hing das vielleicht auch damit zusammen, dass du als Paradiesvogel so ein bisschen in der Familie so eine Sonderrolle hattest, dass es für dich schwieriger war? Oder woran lag das?
Ich glaube, das lag vor allem daran, dass ich die Erwartungen nicht erfüllen konnte, weil ich hatte andere Erwartungen an mich, ja. Ich wollte etwas anderes aus mir machen. Und ich glaube, ich hatte mich in diesem Zusammenhang schwer getan, diese Grenzen einzuhalten, die sie mir quasi gegeben haben, also zumindest vorgeschrieben haben. Das war für mich ganz schwer. Ich hatte einfach die Vorstellung, ich möchte was lernen, ich möchte raus, ich möchte andere Leute kennenlernen. Ich war wissbegierig und mir wurde halt immer diese Motivation, etwas anderes zu lernen oder zu sehen, da wurde ich immer gezügelt, ja. Oder ich weiß noch, dass ich Diskussionen führen wollte über ein Thema und das wurde auch abgekappt, ja. Jeden Sonntag, als wir zusammen am Essenstisch waren und ich ein Thema angesprochen habe, wie zum Beispiel, ich weiß noch, mit 16 wollte ich unbedingt mal ein Au-pair machen in Amerika. Und das lief dann wirklich so schlimm ab, dass ich die Frage nicht mal zu Ende stellen konnte. Mein Vater war wutentbrannt und total empört, warum ich überhaupt so einen Gedanke haben kann, ja. Dass es doch niemals sein kann, dass ich sowas machen dürfte, was ich denn denke und was mir denn einfällt. Und das hat mich immer so stark irgendwie verletzt, wo ich dann denke, warum darf ich denn solche Themen nicht ansprechen, ja. Mein Vater war auch wirklich ein sehr, sehr autoritärer, also ist er immer noch, sehr strenger Typ, der halt der Meinung war, so wie ich das sage, so muss es sein. Er hatte mal zu mir gesagt, du musst so denken wie ich. Und dann habe ich gedacht, Papa, wenn ich so denke wie du, dann werde ich mich nie weiterentwickeln. Ja, ich meine, daraufhin konnte er nichts mehr sagen, aber es ist halt einfach diese permanente Reibung zwischen mir und ihm hat unser Verhältnis eigentlich total geschädigt. Also bis heute glaube ich auch, dass mein Vater mich eigentlich nicht richtig kennt. Ja, das tut mir eigentlich schon ein bisschen weh, dass ich kein gutes Verhältnis zu ihm hatte.
Ja. Also und dieses Paradiesvogelsein hat deine Mutter darauf bezogen, dass du immer ja so ganz eigenen Kopf hattest und neue...
Ah, ich war anders. Ja, ja, genau. Ich hatte Flausen im Kopf.
Ah, so war das. Kann ich, ja, ja, ja.
Ja, ich hatte Flausen im Kopf. Ich war, hat nicht richtig reingepasst, weil ich anders gehandelt oder auch zum Teil anders gedacht habe.
Hattest du das Gefühl, du musst in deiner Familie einer bestimmten Rolle entsprechen? Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also diese Rolle des Mädchens, die eigentlich da ist, aber unsichtbar. Ich sollte da sein, wenn sie mich brauchen, wenn Gäste da sind, wenn Veranstaltungen da sind. Genau, aber ich sollte nicht da sein, wenn ich nicht gefragt, also wenn ich wurde nicht gefragt, ja. Also ich sollte den Mund halten, ich sollte nicht viel Fragen stellen und das, ich glaube, das ist schon so gewesen, dass ich eine bestimmte Rolle einnehmen musste. Dieses reine türkische Mädchen, die dann später verheiratet wird, nach außen hin, also keine Makel. Man hat immer noch, man hat eine bestimmte, so eine Art Prestige, ja, wie wirklich nach außen. So sehen mich dann die Leute. Und es war ganz arg wichtig für meine Familie, dieses nach außen wirken. Innerlich hätte es Mord und Totschlag geben können, das ist total egal, aber nach außen hin mussten wir quasi diese tolle und harmonische Familie spielen und ich habe da einfach nicht mitgemacht, weil es halt einfach nicht gestimmt hat, ja. Ich hatte das Gefühl, es ist Unrecht, Mädchen so zu behandeln. Damals habe ich das halt immer als Unrecht empfunden, wenn mein Bruder gewisse Sachen machen durfte und ich nicht, weil ich es einfach nicht fair gefunden habe, ja. Warum darf er und ich nicht? Es gab eine Situation, ich bin zu einem Mädchen herangereift, dann durfte ich auf einmal nicht mehr mit zum Schwimmen gehen, ja, weil das war meistens so, dass meine Onkels mit den Kindern zum Schwimmen gegangen sind und dann durften die Mädels nicht mehr mit. Ja, das hat mich betroffen, das hat meine Cousine betroffen und ich fand das total unfair, ja. Oder zum Beispiel mit Freunden rausgehen, irgendwie ein Eis essen, das hieß es immer, nee, was denken die Leute? Für mich war das so, was sollen die Leute denn von mir denken? Ich gehe da und esse da ein Eis. Ich mache da nichts. Was soll ich denn da machen? Und ich hab diese Sorge, was meine Eltern damals hatten, auch nie richtig verstanden, weil ich diesen Gedanken, den sie damals gepflegt haben in ihren Köpfen, nicht gedacht habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Generationskonflikt auch zusätzlich gewesen, weil wenn die sich so viel Sorgen machen, sie sind, also ich meine, meine Eltern, die kamen ja hier nach Deutschland und mit dieser Kultur, denen wird immer so suggeriert, ja, die Deutschen, die sind anders als wir und die sind offener und freizügiger und haben sich dann irgendwie so Sachen vorgestellt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, ja. Und ich hab das für mich auch erlebt. Ich bin mit 24 ausgezogen von zu Hause. Das war auch ein riesen, mega großes Tamtam mit meinen Eltern. Es war echt schlimm. Aber ich war danach frei. Ich bin da mit meinem damaligen Freund zusammengezogen, den ich im Studium kennengelernt habe. Und ich habe mich einfach richtig frei gefühlt. Ich habe gedacht, boah, krass, ich kann so viel machen und so viel tun. Und ich habe mich wirklich in dem Moment, wo ich ausgezogen bin, war ich schlagartig gut im Studium und im Studium, später in der Ausbildung, wo ich dann einfach gemerkt habe, ja, das hat mich jahrelang gestresst, nicht so sein zu dürfen und nicht die Leidenschaft zu leben, die ich eigentlich immer wollte, ja, in Richtung Medizin, in Richtung soziale Arbeit und sowas. Das hat mich einfach immer gefesselt. Ab dem Zeitpunkt ging es mir gut und ich habe nach mir geschaut. Ich habe Selbstfürsorge betrieben, ja. Ich habe Erfahrungen gesammelt, die mein Leben so dramatisch geändert haben, ins Positive, ja. Und das hätte ich niemals in meiner Familie, ich hätte niemals so positive Schritte in meiner Familie durchziehen können, wenn ich zu Hause geblieben wäre, bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Hätte ich niemals machen können, weil ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Orte kennengelernt, die mich so bereichert haben, die mich innerlich gefüllt haben. Also ich bin dann später, nachdem ich die Ausbildung als Ergotherapeutin beendet habe, ein Jahr lang im Ausland gewesen. Davon war ich 8 Monate in Neuseeland und habe da in einer anthroposophischen Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet und hatte dann auch noch einen kleinen Bus, mit dem ich rumgereist bin. Und es hat mir einfach, das hat meinen Horizont so stark erweitert. Ich habe gemerkt, ich kann selbstständig Dinge tun. Also ich weiß noch, dass ich auf Englisch einen Vertrag machen musste, eine Versicherung für den Van, den ich damals hatte. Und ich war so aufgeregt und dachte, oh Gott, ich krieg das nie hin, ich schaff das nicht. Und der Typ am Telefon, der Neuseeländer, ich glaube, der war Eiländer, der hat es so cool gemacht. Er so, hey Tuba, what's up? Can I help you? Und dann ging das sofort an und ich dachte zum Schluss, als ich dann eine Versicherung für 7,99 Dollar im Monat zahlen musste, dachte ich so, ey Tuba, das ist so cool, das reicht doch, das hat so gut geklappt. Und ich habe dann richtig gemerkt, hey Tuba, alles, was du machen kannst, was du erreichen willst, schaffst du. Ja, das war so eine Selbstfindungsreise für mich. Das hat mich so dermaßen in meinem Selbstwert gestärkt und ich bin selbstbestimmter geworden. Ich war auch sicherer in meinen Entscheidungen, wie ich was machen möchte. Ja, das war herrlich. Danach war ich noch ein paar Monate in Australien mit einer guten Freundin. Sind wir auch von Brisbane nach Cairns hochgefahren mit so einem alten Kombi. Das war auch cool. Also ich habe in dieser Reise habe ich so viele Menschen kennengelernt, die mich so geprägt haben, mich auch an meine Grenzen gebracht haben, mich gewisse Hürden zu gehen, die ich zu Hause immer erlebt habe. Also diese Grenze zu Hause, die ich erlebt hatte, die musste ich ja da brechen. Und das habe ich auch voll ausgelebt, ja. Aber nicht in Bezug auf meine Sexualität oder so, überhaupt nicht, ja. Viele denken ja dann immer, oh, die ist ihre Grenze, die hat ihre Grenze. Also, weil die Grenzen, die wir in unserer türkischen Familie bekommen, ist ja primär auch diese Grenze, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Und diese Grenze habe ich schon bewahrt auf gewissem Maße, ja, wo ich gedacht habe, ich habe geguckt, was mir gut tut und was nicht, ja, aber ich habe es nicht übertrieben oder sowas. Aber es geht primär darum, innerliche Grenzen, wie zum Beispiel Angst zu haben vor einem Ereignis oder irgendwie sich selber zuzutrauen, dass man, wenn man einen Wunsch hat, dass man den auch, dass man die Grenze durchbricht und sagt, doch, ich krieg das hin. Wenn ich es möchte, dann schaffe ich das, ja. Und ich glaube, viele, also zumindest bei mir war es so, die Grenze war, ja, ich bei meiner Familie, ich hätte halt eine kaufmännische Laufbahn nehmen sollen, heiraten sollen, Kinder kriegen sollen und das wäre quasi dieser Rahmen, in dem ich hätte leben sollen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte diesen Rahmen, diese Grenze total durchsprengen. Ich wollte so viel lernen und so viel machen. Und ich bin so froh, dass ich ausgezogen bin und meine eigene Identität und mein mich selber gefunden habe in dem, was ich eigentlich machen will.
Ja. Wie war das denn für deine Familie, das so mitzuerleben, dass du so eben, dass du einfach ausziehst, dass du deinen Weg gehst, dass du neue Sachen ausprobierst, dass du nach Neuseeland gehst? Also wie kamen die damit denn klar?
Ja, nachdem ich ausgezogen bin, haben sie erstmal ein paar Monate nicht mit mir geredet. Irgendwann hat dann meine Mutter angefangen, mit mir zu telefonieren und gesagt, ja, wie ist denn das so und was machst du denn so und wie läuft es mit der Schule oder mit der Ausbildung und überhaupt. Und die Verbindung hat sich dann wieder gestärkt. Mein Vater hat eigentlich, ich glaube, der hat länger gebraucht, also ich glaube schon ein paar Jahre, würde ich schon sagen, weil der war richtig gekränkt in seiner Ehre, dass ich nicht die Tuba geworden bin, die er sich so vorgestellt hat. Ne? Ich glaube, der wollte mich schon irgendwie verheiraten, der wollte mich aus dem Haus führen und dann übergeben an den Bräutigam und so. Aber ja, das sind halt seine Erwartungen gewesen. Das waren halt nicht meine Erwartungen an mich. Ja, ich hatte ganz andere Erwartungen. Und das hat dazu geführt, dass er, als ich gesagt habe, ich gehe nach Neuseeland und werde da reisen und so, hat er gesagt, so wie du hinkommst, kommst du auch wieder zurück. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ja, und da dachte ich so, ja, das mache ich. Ich krieg das hin.
Also wie hat er das gemeint?
Also ich glaube, das war so abfällig. Er meinte halt, wenn ich dahin fliege und mir irgendwas passiert, dann muss ich mich selber drum kümmern.
Ja, okay. Bist jetzt selber für dich verantwortlich.
Ja, genau. Du bist jetzt selber für dich verantwortlich. Ich nehme mich da total raus. Ich glaube, das war so seine Message. Aber ich habe es ja geschafft. Ich habe selber für mich Verantwortung getragen. Ja.
Ja. Was hat dich denn inspiriert, für deine Träume loszugehen und sie dir auch zu erfüllen?
Was mich inspiriert hat? Ja, diese Freiheit, die hat mich immer gerufen. Und ich glaube, zu wissen, dass es da draußen über den Tellerrand hinaus noch so viele Möglichkeiten gibt, zu lernen, zu sehen, zu fühlen, das hat mich so stark inspiriert. Und zu wissen, dass es auch noch etwas anderes gibt.
Schön. Du hast mir auch mal gesagt, jede Frau sollte in ihrem Leben eine Leidenschaft haben. Wie meinst du das?
Ja, das ist halt diese Leidenschaft zu wissen. Also bei mir war das zumindest so, die Leidenschaft, die Erwartung, die ich in mir habe, die wollte ich ja auch erfüllen. Und meine Leidenschaft war einfach, erstmal zu erfahren, also das war ja auch schwierig. Erstmal, ich wusste ja gar nicht, was ich für eine Leidenschaft habe. Das hat sich mit der Zeit entwickelt, durch Begegnungen, durch Menschen und durch irgendwelche Veranstaltungen, ja. Und ich wusste dann irgendwann, ja, meine Leidenschaft ist einmal die Medizin und die Kräuter und das Kreative. Und da habe ich mich wiedergefunden. Wenn ich rausgehe in die Natur und spüre, ja, wie die Natur auf uns Menschen wirkt, da fühle ich mich einfach so wohl. Und ich glaube, das ist, was mich mittlerweile so stark inspiriert, die Mutter Natur und wir ein Teil davon. Da will ich mich weiter einfach, ich will weiter lernen, ich will weiter wissen und das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn jede Frau eine Leidenschaft entwickelt, dann wird sie eine Kraftquelle für sich finden, die sie immer vorantreibt und nie stehen bleiben lässt. Ja, und ich glaube, dass diese Leidenschaft so wichtig ist für jede Frau in jedem Alter. Weil durch die Leidenschaft hört man nicht auf zu lernen, sich selber zu begreifen und mit sich einfach im Reinen zu sein.
Hm. Wie war das eigentlich bei dir mit deinem türkischen Hintergrund? Hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht oder Alltagsrassismus erlebt?
Ja, ich glaube, mit meinem Namen habe ich auf jeden Fall Diskriminierung erfahren, weil Tuba heißt auch Blasinstrument. Und man kann sich da denken, wie es da in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule dann abgegangen ist, wenn ich mich vorgestellt habe, ja. Mittlerweile stelle ich mich auch schon so vor, dass ich sage, hallo, ich bin die Tuba, so wie das Blasinstrument, dass die Leute einfach nicht in die Versuchung kommen, was Negatives oder was, also mich damit irgendwie aufzuziehen oder so. Aber ich hab die letzten paar Jahre eigentlich nur Positives mittlerweile erfahren, weil viele Leute dann sagen, Oh, Tuba, das ist ja ein wirklich schöner Name. Was bedeutet das denn? Und dann erkläre ich, ja, das ist eigentlich ein Lebensbaum. Das ist ein Baum im Paradies und heißt auch gleichzeitig Künstlerin und Schöpferin. Und dann sind die total hin und weg. Also das ist gar nicht mehr so, mittlerweile ist das gar nicht mehr so präsent, dieses Blasinstrument.
Aber ansonsten hattest du das Gefühl, du bist irgendwie benachteiligt oder so durch deine türkische Hintergrund?
Nein, ich glaube nicht. Also ich hab keine starken rassistischen oder diskriminierenden Erfahrungen in meinem Leben gemacht und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einem älteren Mann auf dem Bahnhof, der neben mir saß und gesehen hat, dass ich ein Buch lese und mich dann gefragt hat, ja, was liest du denn da? Und dann kamen wir so ins Gespräch und zum Schluss meinte er so, ah, du sprichst aber gut Deutsch. Und dann dachte ich mir so, ja klar, ich bin ja auch hier in Deutschland geboren. Ich war dann nicht unhöflich und habe ihm dann quasi Konter gegeben. Ich habe nur gemeint, ja, danke schön, dass Sie das auch so sehen.
Ja. Du lebst ja heute mit deinem deutschen Mann und eurer gemeinsamen Tochter zusammen. Wo spielt deine türkische Kultur in deinem Alltag noch eine Rolle?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall im Kochen. Mein Mann liebt die türkische Küche und er ist richtiger Fan davon geworden. Also er freut sich jedes Mal, wenn ich Sarma mache. Ja? Ich habe vor ein paar Tagen Sarma gemacht, 4 Stunden da gesessen und die eingerollt. Die liebt er.
Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, was Sarma ist.
Sarma sind gefüllte Weinblätter mit Reis. Genau. Aber auch zum Beispiel mit meiner kleinen Tochter. Ich mache manchmal türkische Musik an und wir tanzen dazu. Oder diese Gastfreundschaft, ja, diese Gastfreundschaft habe ich nicht verloren. Ich, wenn Freunde kommen, Bekannte kommen, dann ist die Gastfreundschaft einfach immer noch ganz stark präsent. Und vor allem, ich fühle mich einfach noch, ich habe 2 Herzen in meiner Brust schlagen, ja. Und es wird sich auch nicht ändern. Wenn ich in der Türkei fliege und die Luft und die Menschen und das Essen riecht, dann kommen mir die Tränen. So wie wenn ich nach Deutschland komme und wenn ich Kuhfladen rieche, mich auch darüber freue, dass ich wieder in Deutschland bin. Ja, das ist so.
Schön. Was wünschst du dir denn für das Aufwachsen deiner Tochter?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie selbstbestimmter wird und dass sie glücklich ist und die Wünsche und die Leidenschaft, die sie spürt, auch ausleben kann. Das wünsche ich mir für sie. Und dass sie später sagen kann, ich habe die tollsten Eltern in der Welt gehabt, die mich so unterstützt haben, dass ich meinen Weg gegangen bin.
Schön. Ja, und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Was bedeutet Heimat für dich?
Was bedeutet Heimat für mich? Heimat bedeutet für mich, wenn ich da bin, wo ich sein will, also da, wo Menschen sind, die mich so akzeptieren und so lieben, wertschätzen, wie ich bin und wo die Liebe ist. Die Liebe zu den Menschen, zu dem Land und zu den Leuten. Und es kann überall sein.
Ja. Ja, vielen Dank, liebe Tuba, für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an dich, Canan. Dankeschön.
Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Selvi Bilal und bis bald, deine Canan.